Willkommen bei Radio Minghui, dem Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir berichten aus erster Hand über die Verfolgung in China. Außerdem hören Sie bei uns persönliche Erfahrungsberichte aus aller Welt sowie Spezialbeiträge. In diesem Podcast hören Sie einen Spezialbericht mit dem Titel
Wenn Grundsätze missachtet werden. Gedanken zum Coronavirus, dem KP-China-Virus. Die anhaltende Coronavirus-Pandemie hat sich auf über 200 Länder und Gebiete ausgebreitet. Bis zum 31. März wurden 787.000 Menschen mit dem Virus infiziert und 37.800 Menschen sind gestorben. Nach seinem Epizentrum benannt, wurde der Erreger zunächst als Wuhan-Virus bezeichnet. Im Laufe der Zeit begannen immer mehr Menschen zu erkennen, wie die Vertuschung von Informationen über das Coronavirus durch die Kommunistische Partei Chinas zur aktuellen Pandemie geführt hat. Nennen wir es einfach KP-China-Virus. Das ist präziser und beleidigt nur diejenigen, die es verdienen, schrieb Josh Rogin in der Washington Post. Es stimmt, dass die Kommunistische Partei Chinas für das Unglück verantwortlich ist, aber wie man aus dem Chaos herauskommt, ist die Schwierigkeit, mit der wir nun konfrontiert sind. Viele Menschen versuchen, eine schnelle Lösung zu finden, doch der explosionsartige Anstieg der Fälle zeigt, dass dies eine gewaltige Aufgabe ist. Während sich viele Länder bemühen, das Virus einzudämmen, lohnt es sich, innezuhalten und darüber nachzudenken, was der Pandemie zugrunde liegen könnte. Denn die der KP Chinas am nächsten stehenden Länder trifft es am härtesten. Außerhalb Chinas war Italien am stärksten betroffen, gefolgt von den Vereinigten Staaten, Spanien, Deutschland, dem Iran, Frankreich und Südkorea. Sie alle haben nachweislich enge Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas.
Italien. Nachdem das chinesische Regime 2013 seine Belt and Road-Initiative vorgeschlagen hatte, auch unter dem Begriff Neue Seidenstraße bekannt, sahen viele darin eine Ausweitung des wirtschaftlichen und politischen Einflusses Chinas von Ostasien auf Europa. Italien ignorierte solche Bedenken, dass die Belt and Road-Initiative ein trojanisches Pferd für die von China angeführte regionale Entwicklung und militärische Expansion sein könnte. So schloss es sich im März 2019 als erste und einzige G7-Nation der Initiative an. Nachdem 29 Abkommen zwischen den beiden Ländern unterzeichnet worden waren, sagte Italiens stellvertretender Premierminister gegenüber CNBC, es gibt keinen Grund zur Sorge. So ein Artikel von CityM.com vom 27. März 2019. Mit der Überschrift Italiens Handelsabkommen mit China ist ein Spiel mit dem Feuer.
Vereinigte Staaten von Amerika. Laut dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer war es ein historischer Fehler, China den Beitritt zur Welthandelsorganisation WTO im Jahr 2001 zu gestatten. Das habe die USA Millionen von Arbeitsplätzen und Milliarden Dollar an angesammelten Handelsdefiziten gekostet. Die USA umgehen jetzt die Regeln der Welthandelsorganisation und drohen Peking mit Zöllen auf importierte Waren im Wert von bis zu 500 Milliarden Dollar, berichtete im Juli 2018 ein Artikel des Wall Street Journal mit dem Titel »Als die Welt die Tore nach China öffnete«. In dem Artikel hieß es, dass Peking entgegen den Hoffnungen der Befürworter der Welthandelsorganisation, Zitat, das Internet bremste, indem es seine Nutzung auf Handel, Technologie und soziale Medien beschränkte. Es blockierte politische Abwicklung, indem es diejenigen, die kritische Kommentare veröffentlichten, bedrohte und gegebenenfalls auch ins Gefängnis brachte. In jüngerer Zeit hat es sogar das Internet zu einem Instrument des Staates gemacht, indem es das Internet zur Identifizierung und Verfolgung von Dissidenten einsetzte. Es ist wie bei Orwell beschrieben, sagt Jerome Cohn, Juraprofessor an der New Yorker Universität und China-Spezialist. Zitat Ende.
Spanien. Obwohl Spanien der Belt and Road-Initiative nicht offiziell beigetreten ist, sagte der ehemalige spanische Außenminister Josep Borrell, der jetzt als hoher Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsident der Europäischen Kommission fungiert. Die Belt and Road-Initiative ist ein Beweis dafür, dass China sich nicht mehr als Nettoempfänger betrachtet und begonnen hat, sich als Beitragszahler für die Welt zu sehen. Und das ist etwas, was Spanien begrüßt. Das äußerte er im April 2019, kurz vor seiner Teilnahme am Forum der Belt and Road-Initiative in Peking. Im Jahr 2016 erwarben chinesische Firmen zwei spanische Ingenieurbüros, Aritex und Eptisa, als Teil von Pekings globalem Bestreben, die Hightech-Sektoren zu dominieren. Dieser Schritt wurde von dem nationalen Industrieplan Made in China 2025 vorgegeben, der als Blaupause für China dient, um sich zu einem Zentrum der Hightech-Produktion zu entwickeln. Madrid, die Hauptstadt Spaniens, ist stolz, das größte Huawei-Aushängeschild außerhalb Chinas zu sein. Der spanische Telekommunikationsriese Telefonica wählte im Juni 2019 Huawei ebenfalls als wichtigen Partner für die Errichtung seines 5G-Netzes.
Deutschland. Zu den erfolgreichsten chinesischen Errungenschaften zählen das Porzellan, das Papier und die Täuschung. So heißt es in dem Artikel von Christian Stenzel mit dem Titel »So lügt China der Welt lächelnd ins Gesicht«, erschien in der Bild am 12. März 2020. Der Autor glaubt, dass die Abhängigkeit von China Deutschland dazu bringe, an die Lügen der KP Chinas über das Coronavirus und viele andere Dinge zu glauben. Als Beispiel nennt er, weil Volkswagen in China Millionen Autos pro Jahr verkauft, will der VW-Chef nichts wissen von chinesischen Umerziehungslagern für Uiguren und angebliche Störenfriede. Und weiter heißt es, glauben kann man bei China nur eines. Auf dem Weg zur Supermacht waren ihre Corona-Lügen nicht der letzte Betrug an der Welt. Es liegt allein an uns, wie wir mit ihren Lügen umgehen. Iran. Chinas strategisches Interesse am Iran nimmt zu. Chinesische Hersteller wollen neue Betriebe im Iran errichten und Teheran wird als wichtiger Transport- und Logistikknotenpunkt angesehen, heißt es in einem Artikel auf oilprice.com mit der Überschrift »Iran soll zu einem wichtigen Knotenpunkt in Chinas Belt and Road-Initiative werden«. Die genaue Verbreitung des Virus ist unklar. Aber die strategische Partnerschaft des Iran mit Peking hat eine Konstellation potenzieller Kontakte geschaffen, die zur Auslösung der Krankheit, genannt Covid-19, beigetragen hat. So heißt es in einem Artikel im Wall Street Journal mit dem Titel »Die strategische Partnerschaft mit China ist die Wurzel des Coronavirus-Ausbruchs im Iran«.
Frankreich. In Klausurtagungen lassen die Staatsvertreter der Mitgliedstaaten ihrer Frustration über China freien Lauf. Aber am Ende überwiegt kurzfristiger Opportunismus, sagte Jonathan Holzleck, Professor für internationale Politik an der Freien Universität Brüssel und Sonderberater des ersten Vizepräsidenten der Europäischen Kommission im Januar 2020 gegenüber The Diplomat. Als der chinesische Staatschef Xi Jinping im vergangenen März Frankreich besuchte, forderte Emmanuel Macron Angela Merkel und den EU-Kommissionspräsidenten zu einem gemeinsamen Treffen mit Präsident Xi in Paris auf. Und am nächsten Tag versuchte er verzweifelt, Airbus-Flugzeuge nach China zu verkaufen, sagte Holzleck. »Ich bin Maoist, ein gutes politisches Programm ist eines, das funktioniert«, erklärte Macron einmal.
Südkorea. Südkorea hat die meisten bestätigten Coronavirus-Fälle in Asien. Am 20. Februar 2020 kam der für China neu ernannte südkoreanische Generalkonsul nach Wuhan. Er brachte Hilfsgüterspenden aus seinem Heimatland mit. Laut der Tageszeitung des Volkes, dem Sprachrohr der Kommunistischen Partei Chinas, sagte er den chinesischen Medien bei seiner Ankunft, dass es für die südkoreanische Regierung sehr bedeutsam gewesen sei, ihn in dieser sehr schwierigen Zeit nach Wuhan zu entsenden. Am selben Tag hatte der chinesische Staatschef Xi Jinping ein Telefongespräch mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in. In den chinesischen Staatsmedien hieß es, Moon habe speziell angerufen, um sein Beileid und seine Unterstützung auszudrücken, was ein Zeichen für die Freundschaft zwischen China und Südkorea sei. Da gute Nachbarn aufeinander achteten und die Höhen und Tiefen des Lebens miteinander teilten.
Taiwan und Hongkong. Trotz ihrer geografischen Nähe zu China gibt es in Taiwan und Hongkong relativ wenige Infektionen. Taiwan hat in den letzten Jahren eine harte Haltung gegenüber der Kommunistischen Partei Chinas eingenommen. Der erdrutschartige Sieg von Präsident Tsai Ing-wen bestätigt auch die Entschlossenheit der Taiwaner, die Demokratie und den Widerstand gegen die Invasionsdrohungen der KP Chinas aufrechtzuerhalten. Die Einwohner Hongkongs lehnen die Kommunistische Partei Chinas ebenfalls ab, wie die Massendemonstrationen der letzten Monate gezeigt haben.
Wie können wir also die Beobachtung, dass eine enge Zusammenarbeit mit dem chinesischen Regime mit einer hohen Zahl von Infektionsfällen verbunden ist, vernünftig in Zusammenhang bringen? Als kommunistisches Land und zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hat China viele, wenn nicht sogar die meisten Fälle von Menschenrechtsverletzungen zu verzeichnen, einschließlich der Verfolgung von religiösen Glaubensvorstellungen. Aus den Plagen in der Antike kann man viel lernen, ob aus denen in China oder denen, die im Westen kursierten. Beispielsweise brach während der Ming-Dynastie 1580 die Pest aus, die mehr als die Hälfte der Familien in Datong, der heutigen Provinz Shaanxi, infizierte und sich später bis nach Peking und Südchina ausbreitete. Als sie 1633 in der Provinz Shaanxi erneut ausbrach, flohen viele Menschen. In einigen Familien gab es keinen einzigen Überlebenden. Ein weiterer Anstieg der Pest im Jahr 1641, 3 Jahre vor dem Ende der Dynastie, löschte einen erheblichen Teil der Bevölkerung Chinas aus. Neben der Pest sah sich die Ming-Dynastie auch anderen Bedrohungen ausgesetzt, wie den rebellierenden Truppen des Daxing-Königs. Jedoch nur die Truppen der Ming-Dynastie schienen sich zu infizieren, nicht aber die rebellierenden Soldaten oder die Truppen der einfallenden Mandschu. Nachdem die Pest jahrzehntelang in China gewütet und die Ming-Truppen geschwächt hatte, versiegte sie 1644 nach der Gründung der Qing-Dynastie durch die Mandschu. Bis zu einem gewissen Grad schien diese Pest ein Katalysator für den Übergang von einer Dynastie in die nächste zu sein. Auch die Plagen im Römischen Reich sind in der Geschichte im Westen gut bekannt. Nachdem Nero begonnen hatte, die Christen zu verfolgen, kam es zu mehreren großen Pestplagen. Die Herbstpest im Jahr 65 nach Christus, die Antoninische Pest 165 bis 180, die Zyprianische Pest 250 bis 270 und die Justinianische Pest 541 bis 542. Während der Antoninischen Pest zum Beispiel starben in Rom täglich bis zu 2000 Menschen daran. Bei einer Sterblichkeitsrate von etwa 25% wurden die Todesfälle auf insgesamt 5 Millionen geschätzt. Die Krankheit tötete in einigen Gebieten bis zu einem Drittel der Bevölkerung und schwächte auch die römische Armee. So endete eine relativ friedliche Periode der römischen Geschichte. Die Seuchen hörten auf wundersame Weise auf, nachdem die Menschen im Jahr 680 aufgewacht waren und begonnen hatten, über die Grausamkeit gegen Christen sowie den allgemeinen moralischen Verfall der Gesellschaft nachzudenken. Als die Menschen für ihre Missetaten Buße taten, verschwand die Seuche in Rom wie durch ein Wunder. Im Buch des Gelben Kaisers zur inneren Medizin, einem Klassiker über chinesische Medizin, heißt es, wenn Rechtschaffenheit im Inneren wohnt, kann keine Bösartigkeit eindringen. Dies erklärt den Zusammenhang von Gewissen und Verantwortung, Sicherheit und Epidemien.
In einem kürzlich von Ming Hui erstellten Bericht über den Virusausbruch wurde beschrieben, dass die Kommunistische Partei Chinas bereits im Dezember 2019 auf die Übertragung des Coronavirus von Mensch zu Mensch aufmerksam gemacht wurde. Sie ergriff aber keine Präventivmaßnahmen. Mehrere Ärzte und andere Informanten wurden bestraft, weil sie über den potenziellen Ausbruch gesprochen hatten. Laut Chinese Human Rights Defenders, einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Washington D.C., verhafteten chinesische Polizisten allein zwischen dem 22. und 28. Januar 2020 mindestens 325 Einwohner. Die meisten von ihnen wurden beschuldigt, Gerüchte zu verbreiten, Panik zu erzeugen oder zu versuchen, die gesellschaftliche Ordnung zu stören. Sie wurden zur Haft, Geldstrafen oder Disziplinarmaßnahmen verurteilt. Fang Bin, ein Bewohner von Wuhan, nahm Videos im Zusammenhang mit der Coronavirus-Epidemie auf und stellte sie am 25. Januar 2020, zwei Tage nach der Abriegelung der Stadt, auf YouTube ein. Am 1. Februar nahm er in 5 Krankenhäusern Videomaterial auf, darunter eines, wo innerhalb von 5 Minuten 8 Leichen aus dem Krankenhaus gebracht wurden. Das Video veröffentlichte er ebenfalls auf YouTube. Fang wurde später verhaftet. Seit dem 10. Februar ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Am 26. Januar 2020 setzte die Kommunistische Partei Chinas eine Sondereinheit zur Bekämpfung der Epidemie ein. Die Mitglieder dieser Sondereinheit kamen jedoch aus der zentralen Propagandaabteilung und dem Ministerium für öffentliche Sicherheit. Es wurden keine medizinischen Experten der staatlichen Gesundheitskommission zur Mitarbeit in der Sondereinheit eingeladen. Am ersten Tag ihres Bestehens gab die Sondereinheit eine Richtlinie heraus, die es dem medizinischen Personal verbot, zu Hause oder an anderen Orten in persönlichen Gesprächen, in Telefonanrufen, durch SMS, WeChat-Posts, in Weibo-Blogs oder E-Mails über die Epidemie zu sprechen. Die Richtlinie gilt für alle Informationen über das Coronavirus, einschließlich neuer Fälle, Behandlungsplänen, Kontrollen und Prävention. Jeder, der gegen die Richtlinie verstößt, kann demnach zu 3 bis 7 Jahren Gefängnis verurteilt werden. Als eine hochrangige Politikerin und weitere Parteifunktionäre am 5. März ein Wohngebiet in Wuhan inspizierten, sagte ein Anwohner, dass alles, was die Beamten während der kurzen Inspektionsreise sehen konnten, vorgetäuscht war. Die Beamten veranlassten auch, dass ihre Leute so taten, als ob sie den Bewohnern Lebensmittel liefern würden. »Es ist gefälscht, alles gefälscht«, rief eine Frau wütend aus einem Gebäude heraus. Bald schlossen sich ihr viele andere an. Alexander Solzhenitsyn, der Autor von »Der Archipel Gulag«, schrieb einmal, »Wir wissen, dass sie lügen. Sie wissen, dass sie lügen. Sie wissen, dass wir wissen, dass sie lügen. Wir wissen, dass sie wissen, dass wir wissen, dass sie lügen. Dennoch lügen sie weiterhin.« Zitat Ende. Überleben ist für die Kommunistische Partei Chinas seit ihrer Gründung von größter Wichtigkeit. Der Überlebenstrieb hat es geschafft, die Angst zu überwinden, die sich unter ihrem ständig wechselnden Erscheinungsbild verbirgt. Die KP Chinas ist wie ein Krebsgeschwür, das sich im ganzen Körper ausbreitet und in jeden Teil des Körpers eindringt, die umliegenden normalen Zellen abtötet und bösartig wuchert, ohne dass es kontrolliert werden kann, heißt es in den 9 Kommentaren über die Kommunistische Partei.
Während Historiker und andere Personen zahlreiche kommunistische Gräueltaten dokumentiert haben, ist sich ein Großteil der Öffentlichkeit noch immer nicht über ihr enormes Ausmaß im Klaren, schrieb Ilya Somin, ein Juraprofessor an der George Mason University, im Jahr 2017 in einem Artikel der Washington Post mit dem Titel »Lehren aus einem Jahrhundert Kommunismus«. Insgesamt haben die kommunistischen Staaten bis zu 100 Millionen Menschen getötet, mehr als alle anderen repressiven Regime zusammen im gleichen Zeitraum. Der weitaus größte Tribut wurde bei den kommunistischen Bemühungen um die Kollektivierung der Landwirtschaft und die Eliminierung der unabhängigen grundbesitzenden Bauern gefordert. Allein in China führte Mao Zedongs großer Sprung nach vorn zu einer von Menschen verursachten Hungersnot, bei der bis zu 45 Millionen Menschen umkamen. Der größte Fall von Massenmorden in der gesamten Weltgeschichte, schrieb Somin. Das macht den Kommunismus zur größten Katastrophe in der Geschichte der Menschheit, schrieb David Sutter 2017 in einem Artikel des Wall Street Journal mit dem Titel »100 Jahre Kommunismus und 100 Millionen Tote«. Diese Zahl entspricht durchschnittlich 1 Million pro Jahr oder mehr als 2700 pro Tag und übertrifft damit die höchste Todesrate während der Antoninischen Pest. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass diese Tragödie seit 100 Jahren andauert und sie ist vollständig vom Menschen verursacht. Ist dies ein Zufall oder wurde es von einigen kommunistischen Funktionären fälschlicherweise so durchgeführt? Somin zufolge ist dies nicht der Fall. Wie jede große historische Entwicklung lassen sich die Fehlschläge des Kommunismus nicht auf eine einzige Ursache reduzieren, aber im Großen und Ganzen waren sie tatsächlich immanent, schrieb er. Nach der Auflösung der ehemaligen Sowjetunion im Dezember 1991 hofften viele westliche Länder, dass China mit ihrer Unterstützung und einer Wirtschaftspolitik der offenen Türen ein demokratisches Land werden würde. Doch dies stellte sich als Wunschdenken heraus. Die Zusammenarbeit und Unterstützung durch westliche Länder wurde als Versuch einer friedlichen Entwicklung angesehen, was von der Kommunistischen Partei Chinas aber als die größte Bedrohung für ihre ungebrochene Herrschaft betrachtet wurde. Am 26. Oktober 2010 wurden ausgewählte Schriften von Deng Xiaoping in der China Daily unter dem Titel »Wir müssen am Sozialismus festhalten und eine friedliche Entwicklung zum Kapitalismus verhindern« neu veröffentlicht. Deng schrieb dies am 23. November 1989, fast 6 Monate, nachdem er das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens angeordnet hatte. Dengs Nachfolger, Jiang Zemin, und andere setzten seine Anweisung fort, am Sozialismus festzuhalten und den Kapitalismus zu verhindern. Einerseits stellten sie die USA als Anti-China-Macht dar und vertieften die kommunistische Ideologie. Andererseits arbeiteten sie mit westlichen Ländern für wirtschaftlichen Gewinn zusammen, indem sie billige Arbeitskräfte und Produkte verkauften und eine globale Lieferkette schufen. Indem die Kommunistische Partei Chinas ideologische Unterschiede herunterspielt, fördert sie in hohem Maße die globalen Märkte und die Schicksalsgemeinschaft. The Economist schätzt, dass China jährlich 10 Milliarden Dollar ausgibt, um sein Image im Ausland durch Maßnahmen wie Kulturfestivals, ausländische Medien, man denke an die Beilagen der China Daily in der Washington Post, und Bildungsaustausch zu fördern. Die Konfuzius-Institute sind ein wichtiger Teil dieser Mission, schrieb Ethan Epstein, Mitherausgeber des Weekly Standard, in seinem 2018 im Politico veröffentlichten Artikel. Verbunden mit massiver Propaganda hat die Kommunistische Partei Chinas die Kritik der westlichen Gesellschaft am Tiananmen-Massaker sowie an der Unterdrückung von Falun Dafa, der Uiguren, der Demokratiebewegung in Hongkong und anderen fast zum Schweigen gebracht. Allein die Verfolgung von Falun Dafa hat sich negativ auf zig Millionen von Praktizierenden und ihre Familien ausgewirkt. Eine große Zahl von Praktizierenden wurde wegen ihres Glaubens festgenommen, inhaftiert und gefoltert. Einige wurden psychisch misshandelt oder wurden Opfer einer erzwungenen Organentnahme. Wie Thomas Jefferson einmal erklärte, das Böse triumphiert allein dadurch, dass gute Menschen nichts unternehmen. Bemühungen zur Eindämmung des KP-China-Virus. Die Coronavirus-Pandemie hat viele Chinesen, darunter auch Journalisten, weiter aufgeweckt, die sich nun bemühen, ihrer eigenen Stimme Gehör zu verschaffen. Dazu gehört Jakob Wang, Journalist einer staatlichen Zeitung in China. Die Kommunistische Partei Chinas behauptete, dass das Leben in Wuhan zur Normalität zurückgekehrt sei. Er aber wusste, so heißt es in einem Artikel der New York Times vom 14. März 2020, Zitat, dass Wuhan immer noch in der Krise steckt und war dorthin gereist, um die Versäumnisse der Regierung aus erster Hand zu dokumentieren. Zitat Ende. Menschen wurden dem Tod überlassen und darüber bin ich sehr wütend, äußerte Wang in einem Interview. Ich bin Journalist, aber ich bin auch ein gewöhnlicher Mensch. Er und andere Journalisten schrieben Artikel, die die Vertuschungen der chinesischen Regierung aufdeckten und in sozialen Medien die Pressefreiheit forderten. In einer so ungewöhnlichen Infragestellung der regierenden Kommunistischen Partei wurden diese Journalisten manchmal vom Druck der Zensur sowie vom Tod und der Verzweiflung, die durch die Pandemie verursacht wurden, übermannt. Man konnte nachts wirklich nicht schlafen, wenn man all diese schrecklichen Geschichten sah, äußerte Wang und bezog sich dabei auf seinen Bericht über die Abriegelung von Wuhan. Es war wirklich erschütternd. Marion Smith, Geschäftsführer von Victims of Communism Memorial Foundation, schreibt in einem Artikel vom August 2019 im The Wall Street Journal, Zitat, die meisten Glaubensrichtungen rufen ihre Anhänger auf, über die Gegebenheiten dieser Welt hinauszuschauen. Im Kommunismus ist diese Welt alles, was es gibt. Eine Welt der Rentabilität und der materiellen Güter, sonst nichts. Daher versuchen die Regime, die in ihrem Namen regieren, die Seele zu zerstören und jede Glaubensfreiheit zu verbieten. Zitat Ende. Das Coronavirus könnte ein Weckruf für die Menschen sein, damit sie die unmittelbare Gefahr des Kommunismus vollständig erkennen. Der ehemalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow sagte, Zitat, Im Namen des Kommunismus haben wir grundlegende menschliche Werte aufgegeben. Als ich in Russland an die Macht kam, begann ich also diese Werte wiederherzustellen. Werte wie Offenheit und Freiheit. Zitat Ende. Jetzt ist es an uns, diese Mission fortzusetzen und Maßnahmen zu ergreifen, um eine bessere Zukunft für die Menschheit zu erreichen, bevor es zu spät ist.
Sie hören Radio Minghui, den Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Das war unser heutiger Spezialbericht. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Beiträge aus China und aller Welt finden Sie auf unserer Website de.minghui.org.